Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Jetzt alle zwei Wochen. Aber es wird gut angenommen, Jens, und wir haben ein bisschen Zeit, uns um ganz wichtige Sachen zu kümmern. Erstmal hallo Jens, guten Tag.
Ja, hallo Axel, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ja, Zeit, du hast Urlaub gemacht.
Ich habe Urlaub gemacht, weil ich habe meine Zeit aktiv genutzt. Ich habe mich mal in Sardinien in eine Blue Zone begeben, Jens, weißt du ja, und habe mir da mal das Leben und Treiben der 100-Jährigen angeguckt. Was machen die so? Was gibt's bei denen so zu erleben? Und wie gestalten die so ihren Alltag? Und da gibt's ein paar ganz interessante Sachen zu erzählen.
Ja, bin ich gespannt. Ich kenne ja vieles, weil ich ja dieses Thema mal unterrichtet habe die letzten zwei Jahre. Was natürlich nicht funktionieren wird, Axel, ist, dass du dich da einmal ins Café setzt und einen Espresso mit den 80-Jährigen trinkst und dann dir sozusagen die Dosis holst, die dann konserviert wird für die nächsten Jahre. Das funktioniert natürlich nicht. Das denken ja diese, ich sag mal, dummen Amerikaner, die sich in Kolumbien, da gibt es auch so ein Dorf der 100-Jährigen, die sich dort ein Haus bauen, damit sie dann im Sommer dort drei, vier Wochen Urlaub machen können, in der Hoffnung, dass sie damit dann 100 werden. Ja, das ist natürlich völlig für den Hintern, ja, weil diese drei Wochen sind nichts. Wir müssen das wirklich 52 Wochen im Jahr tun.
So sieht's aus. Also wenn man da hinkommt, dann kann man einen Eindruck gewinnen, warum die so alt werden. Aber es reicht nicht, wenn man da einmal hinfährt, wie du sagst, und sich in die Bar setzt oder auch da ein Haus kauft und dann, was weiß ich, zwei oder vier Wochen Urlaub im Jahr macht. Das hilft nicht, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, es hilft auch nicht, dahin zu fahren und das so zu konservieren und mitzunehmen. Man kann sich ein paar Ideen holen, aber 100 wird man nur in so einer Sozialisation und in so einer Umgebung. Die muss man sich schaffen. Das soll aber heute nicht unser Thema sein. Da können wir ja ein andermal drüber ein bisschen noch philosophieren. Denn das, was die da überhaupt nicht haben, Jens, in diesem Ort, wo ich war, oder in dieser Gegend, in der ich war, ist Übergewicht.
Also hast du eigentlich schon gesagt, wo du warst?
Ja, auf Sardinien. Auf Sardinien, ja, in Sardinien.
Ja, aber wo genau?
Und die Gegend nennt sich Ogliastra. Das ist so die berühmte Gegend, die Berggegend, wo die meisten 100-Jährigen wohnen. Und der Ort, den liefere ich nach. Ich habe den Namen nicht im Kopf. Azarna heißt ein Ort, und ein zweiter Ort, wo die meisten Untersuchungen auch stattgefunden haben, der heißt Villa, irgendwie was mit Villa, liefere ich noch nach in den Shownotes. Da liefere ich das nach. Und da könnt ihr euch dann mal durchklicken und mal gucken, wo ich da war. Es war schon auf jeden Fall interessant. Und jetzt kommen wir auf unser heutiges Thema. Ich hatte es schon gerade mal angefangen. Was die da überhaupt nicht kennen, ist zum Beispiel so Adipositas. Also es ist ganz, ganz wenig übergewichtige Leute, die man dort sieht. Und im April diesen Jahres wurde ja zur Abnehmspritze jetzt auch die Abnehmpille von der FDA in Amerika quasi freigegeben und für den Verkauf auch geöffnet. Und darüber wollen wir heute mal ein bisschen sprechen, denn egal ob Hollywood oder Social Media oder auch die Arztpraxis nebenan, Wegovy, Ozempic, das sind ja so Namen, die derzeit irgendwie in aller Munde sind. Man kommt gar nicht mehr dran vorbei. Jeder hat irgendwie die Abnehmspritze ausprobiert und ist dann irgendwie 20 oder 30 Kilo leichter geworden. Manche Leute sagen, es ist ein medizinischer Durchbruch. Manche sagen, es ist ein biologischer Trick. Und was wir dazu sagen, das erfahrt ihr heute in unserem Podcast. Ja, was steckt dahinter? Hinter der Abnehmspritze oder hinter der Abnehmpille, das ist nämlich keine Magie, die das Fett einfach so wegschmelzen lässt, sondern es ist ein körpereigenes Hormon namens GLP-1. Wir haben die Fettwegspritze schon mal thematisiert und hatten auch mal einen Gast, der uns berichtet hat, wie es so aussieht, wie er mit seinen Kunden mit der Abnehmspritze arbeitet. Und all das greifen wir jetzt nochmal auf und steigen ein bisschen tiefer ein und diesmal in die Abnehmpille. Aber bevor wir da reinsteigen, Jens, wir haben ein paar Zahlen mitgebracht oder du hast auch ein paar Zahlen mitgebracht. Und wir müssen unseren Zuhörern, glaube ich, nochmal erklären, was ist GLP-1 überhaupt? Und da legen wir einfach mal los.
Ja, du hast gerade ein Stichwort gegeben in aller Munde. Das passt hier ganz gut, weil es ist ja gut, wir haben uns vorher eine Spritze gegeben, jetzt haben wir die Tablette. Das ist ja noch einfacher. Ja, man macht es also immer einfacher und damit natürlich, ich will jetzt nicht immer und ewig auf dem E-Bike herumhacken, aber ne, mit der Erfindung des E-Bikes ist dieser Markt explodiert und so explodiert jetzt dieser Markt auch, weil es eben auch ein Riesenmarkt an ja, die Diabetikern, Übergewicht, Adipositas, das ist ja im Prinzip eine Range, ne? Nennen wir es mal Stoffwechselerkrankung, obwohl es keine wirkliche Erkrankung ist, denn es ist eher eine Entgleisung, ja, weil es ist auch hundertprozentig vermeidbar. Ja? Darüber müssen wir uns gesellschaftlich auch Gedanken machen, weil die Kosten immer höher werden. Wem sage ich das? Du arbeitest bei der Krankenkasse. Und wir haben eigentlich keine Mechanismen, diesen Phänomen, sage ich mal, das ist ein weltweites Phänomen. Das betrifft ja nicht nur Deutschland, Einzug zu gebieten. Und naja, die Hoffnung ist jetzt eben, dass die Spritze oder die Tablette das ganze Problem löst. Auch hier wieder ein wahnsinnig gutes Geschäftsmodell, denn es funktioniert eben nur genau so lange, wie man die Spritze oder die Tablette einnimmt. Ja, also solange man diesen Wirkstoff einnimmt und wenn man ihn absetzt, dann hat man, und das werden wir dann gleich ein bisschen näher uns anschauen, was dann passiert. Aber vielleicht mal zur Situation, zum Ist-Zustand. Na, wir sind 2023, das sind so die letzten verfügbaren validen Zahlen, sind wir bei etwa knapp 9 Millionen Diabetikern. Diabetes Typ 2, muss man immer dazu sagen, in Deutschland. Und jedes Jahr kommen etwa eine knappe halbe Million dazu. Das heißt, wir haben hier einen Tsunami an Stoffwechselentgleisungen. Und diese Entgleisungen finden natürlich nur dadurch statt, dass wir eben den Insulinstoffwechsel übermäßig aktivieren. Unsere Bauchspeicheldrüse muss auf Hochtouren arbeiten. Und naja, und wenn sie das in ein paar Jährchen tut oder auch ein paar Jahrzehnte tut, dann gibt die irgendwann ihren Geist auf. So, und was hat das mit Übergewicht zu tun? Man muss jetzt den Typ 1 Diabetes da ein bisschen rausnehmen. Ja, wir wissen, dass man auch mit Typ 1 Diabetes die French Open gewinnen kann. Stichwort Sascha Zverev, der seit dem vierten Lebensjahr, glaube ich, an Typ 1 Diabetes leidet, also eine Autoimmunreaktion, wo man eben diese Beta-Zell-Funktion dann sehr, sehr schnell verliert. Und eigentlich ist das immer ein Todesurteil gewesen. Ja, weil wenn wir Beta-Zellen, wenn die absterben oder wenn die dysfunktional werden, kein Insulin mehr produzieren können. Insulin ist unser einziges Hormon, was den Blutzuckerspiegel senken kann. Und dann sind wir eigentlich gleich auch schon mitten im Lebensstilthema, denn das haben wir wirklich selber in der Hand. Und Typ-2-Diabetes, Übergewicht, Adipositas, diese Kette muss im Prinzip kein Mensch auf diesem Planeten bekommen. So, dafür braucht man ein bisschen Wissen, dafür braucht man vor allen Dingen aber auch eine gewisse Disziplin. Kommen wir gleich dazu. Und das Problem ist ja, dass es vor allen Dingen eben ältere Semester trifft. Das heißt, es beginnt zwar relativ früh, aber die eigentlichen Morbiditätserscheinungen, die treten dann ja vor allen Dingen erst so mit 60 plus auf, ne, 70, 75 plus. Da haben wir dann schon eine Adipositasrate, also ein pathologisches Übergewicht, was von 1999 bis 2017 sage und schreibe fast 90% zugenommen hat. Ja, das kann also nichts Genetisches sein, das muss etwas Epigenetisches sein. Sprich, Epigenetik ist immer Lebensstil. Das heißt, es muss etwas in der Veränderung unserer Lebensweise sein, was sozusagen auf dieses Konto Übergewicht einzahlt. Aktuell sind 16 Millionen adipös. Adipös definieren wir, ne, Übergewicht und dann kommen wir irgendwann an die Schwelle. Body Mass Index über 30 ist dann adipös und bei Adipositas gibt es dann auch nochmal drei Stufen. Problematisch ist natürlich auch diese Grauzone, also Menschen, die im prädiabetischen Stadium leben. die wir eigentlich nicht wirklich abholen. Ja, also der Hausarzt hat nicht die geeigneten Mittel dafür, weil unsere Kassen das eben nicht bezahlen. Wenn ich jetzt Gesundheitsminister wäre, würde ich darauf drängen, dass wir genau hier an diesem Ursprung, ja, an diesem Nährboden, an dieser Basis, wo sich diese Erkrankungen aufbauen, dass wir da ansetzen und nicht anfangen, viele Milliarden in die Hand zu nehmen, da wo das Kind schon im Brunnen gefallen ist. Ja, da bin ich auch nicht der Einzige, der das sagt. Na, da hat zum Beispiel ein Professor Streeck jetzt vor kurzem in dem Deutschen Bundestag eine markante Rede gehalten. Er hat natürlich komplett recht, aber er hat auch den gesamten Lobbyismus gegen sich. Das heißt, wir tun alle gut daran, solche Politiker, diese wenigen, die es da gibt, die da Klarheit und Wahrheit, präsentieren, dass wir diese Leute unterstützen, mit unserem Wissen unterstützen, mit unseren Erfahrungen unterstützen. Und da hagelt uns jetzt sozusagen diese Abnehmpille jetzt rein. Ja, wieder das Thema, ne, wir bequemen wieder unseren Lebensstil, ne, Fahrstühle, E-Bikes, und wir finden alles Mögliche, um uns die lästige Muskelarbeit vom Hals zu schaffen, wodurch wir dann wieder ins Studio gehen müssen, um den Typ-2-Diabetes zu vermeiden oder unser Übergewicht einigermaßen im Griff zu halten. Und dann sind wir eigentlich bei unseren Urthemen: Ernährung, Stress, Management, Bewegung und so weiter und so fort.
Lass mich noch kurz ein, zwei Zahlen dazu steuern, Jens, weil du hast jetzt gerade auf Deutschland das also
Gezogen, ja.
nicht eingeschränkt, sondern bezogen. Über 1 Milliarde Menschen sind weltweit von krankhafter Adipositas schon betroffen. Das heißt, jeder achte Mensch auf dieser Welt ist stark übergewichtig. Und da sind die Zahlen auch sehr alarmierend. Seit 1990 hat sich die weltweite Rate bei Erwachsenen mehr als verdoppelt. Und weil du gerade gesagt hast, dass diese Auswirkungen sich dann erst bei den 50, 60, 70-Jährigen zeigen und
Die
in
pathologischen Auswirkungen.
pathologischen Auswirkungen. Aber selbst bei Kindern und Jugendlichen sind weltweit 8 bis 10% der 5- bis 19-Jährigen adipös. Das sind fast 400 Millionen junge Menschen. Also das finde ich schon unglaublich. Also dieses Phänomen ist ja quasi
Ja, ich habe das
weltweit.
in einem Podcast schon mal gesagt. Man hat in China, in chinesischen Großstädten, hat man die Intimadicke von Jugendlichen gemessen und hat das verglichen mit Jugendlichen, die vor 20 Jahren gemessen wurden. Was ist die Intima? Das ist diese Muskelschicht in den Gefäßen. Und diese Muskelschicht, das hat jetzt nichts mit unserem Skelettmuskel zu tun, also nichts mit dem Bizeps oder mit dem Trizeps, sondern das ist diese autonome Muskulatur der Blutgefäße. Und die hat sich verdoppelt. Was bedeutet das? Wenn die Blutgefäßwand sich verdoppelt, dann habe ich Arteriosklerose. Und diese Arteriosklerose, also den abnehmenden Durchmesser von Blutgefäßen, den haben schon 12-, 13-Jährige. Ja, die haben schon den Beginn einer Arteriosklerose. Und das zeigt, dieses Beispiel zeigt, dass diese Erkrankung, ja, dieser Tsunami an Lebensstilerkrankungen, die Ursachen beginnen immer früher. Und ich habe das gerade auch in einem Buch, was im September rauskommt, zum Thema Darm, habe ich das auch sehr breit dargelegt. Wenn man sich den Darmkrebs anschaut, wir haben das Darmkrebs-Screening. Das hat gut funktioniert. Ja, wir haben zumindest dafür gesorgt, dass die Tumorrate nicht weiter nach oben geht bei bestimmten Altersklassen. Das Problem ist nur, dass diese Darmkrebs-Screenings ja erst greifen ab 50, 55. Die Patienten werden aber jetzt immer jünger. Und das ist das Kernproblem. Das heißt, wir müssten jetzt die Screenings schon bei 30, 35 ansetzen, um jetzt diese Tumorrate jetzt bezogen auf den Darmkrebs dann wieder stärker in den Griff zu kriegen. Und das ist natürlich alarmierend. Und das betrifft eben nicht nur diese Erkrankung, sondern es betrifft alle Erkrankungen. So. Das ist ein Phänomen, was du überall in der westlichen Welt hast. Ich nenne das immer die Amerikanisierung. Ja, wir erleben das ja gerade beim Fußball. Ja, was ist jetzt neu beim Fußball? Hydration Break. Das heißt, man hat noch mal zwei Breaks eingeführt. Ja, bei 24 Grad in Toronto, Die Spieler lachen darüber. Ja, also wenn du die Kommentatoren, die müssen immer schmunzeln. Ja, so ein Schweinsteiger, den sie dann befragen, der ja vor 2, 3 Jahren noch selber auf dem Platz gestanden hat. Die kennen das überhaupt nicht. Hydration Break, ja, da hat man einen Pausentee eingenommen. Aber warum macht man das? Ja, um nochmal wieder 2, 3, 5 Minuten Werbeeinblendung machen zu können. So, das heißt, es wird alles immer weiter kommerzialisiert, kommerzialisiert. Und das führt eben dazu, dass dieser Lebensstil, den du jetzt in Sardinien gesehen hast, ja, dass der uns immer mehr abhanden kommt. Ein Riesenproblem. Und wir können mit unserem Podcast und mit vielen anderen Podcasts, die in die gleiche Kerbe schlagen, können wir nur dafür sorgen, dass jeder Einzelne sich diesen Dingen bewusst wird und seine Gesundheit selber in die Hand nimmt. Und wenn das nicht klappt und man hat nicht die Zeit und man hat nicht die Lust dafür, dann muss man sich vielleicht hier und da auch mal einen Coach, einen Gesundheitscoach, einen Ernährungscoach zur Seite stellen. Der, und das ist für mich das alles Entscheidende, weißt du, Axel, ich mache das jetzt seit über 25 Jahren. Berate jetzt Menschen im Bereich Lebensstil, Medizin, ungefähr seit 30 Jahren. Ja? Und das alles Entscheidende ist, die Leute müssen sich dafür entscheiden, einmal über die Schwelle treten, ihr Leben ändern zu wollen. Und wenn sie das nicht hinbekommen, warum auch immer, Sozialdruck, keine Disziplin, Werbung, Werbeeinfluss, Neuromarketing, all dieses ganze Zeug, was wir schon oft auch in dem Podcast thematisiert haben, dann wird nichts funktionieren.
Vor allen Dingen, Jens, dass die Frage, die ich mir dann immer stelle, warum investieren die Leute nicht, wie du gerade sagtest, in einen Ernährungscoach, in einen Lebensstilberatung? Warum investieren die da nicht 2, 3, 4, 500 Euro, sondern nehmen, und jetzt kommen wir auf unser Thema, die Abnehmpille täglich, weil die muss nämlich täglich genommen werden, ja, die muss täglich genommen werden, die Abnehmpille, und die kostet auch 300, 200, 300, 400, 500 Euro im Monat, die Abnehmspritze, ein Abo, das ist ein absolutes Abo-Modell.
Ja, geniales Geschäftsmodell, das ist wie Netflix-Abo. Wunderbar, ja. Da freut sich jede Pharmafirma. Hervorragend. Ja. Und die Aktionäre freuen sich noch mehr. Das Einzige, was wir uns da hinterfragen müssen, und da bist du ja wirklich an der Quelle, Stichwort Krankenkassen, was wollen wir denn davon überhaupt noch bezahlen? Werden diese Abnehmpillen übernommen von den Krankenkassen?
Weiß ich nicht.
Bin auch nicht ganz sicher.
Ich bin mir da nicht sicher. Hier in Deutschland gibt es die Zulassung ja noch nicht. Die ist ja gerade drin, kommen wir ja auch gleich drauf.
Aber bei den Abnehmspritzen haben wir das für Diabetes Typ 2, also Kostenübernahme bei Diabetes Typ 2 und bei Body Mass Index über 30.
Ja, ja. Da werden die übernommen und ja, ich nehme an,
dass das wird ja bei der Abnehmpille ähnlich sein.
Das wird bei der Abnehmpille ähnlich sein. Gibt es halt nur auf Rezept. Soll es auch bei, also die Spritzen auch. Ja. Aber die Ärzte sind natürlich auch, wie du gerade eben gesagt hast, die haben nicht die Zeit, nehmen sich nicht die Zeit, eine Lebensstilberatung zu machen.
Nein, die können sich die Zeit gar nicht nehmen. Die sind völlig überlastet.
Ja. So sieht's aus.
Ja. Die können sich nicht dreiteilen. Ich muss da wirklich immer eine Lanze brechen für die Medizin, weil
definitiv,
ja, klar. Nicht der Arzt ist krank, sondern die Medizin ist krank.
Ja.
So ja? Das aus. Medizinsystem ist krank.
Das System
ist so. Krank. Und was machen wir jetzt? Wieder 18 Milliarden irgendwo einsparen, ja? Indem wir hier und da ein bisschen kürzen, wo es erstmal nicht auffällt. Aber wir ändern doch das eigentliche System nicht. Ja? Wir ändern nichts an der Ursache. Ich wette, Axel, in 4 Jahren sitzen die gleichen Leute da wieder an ihrem Tisch und diskutieren wieder über 15 Milliarden, die eingespart werden müssen. Immer das Gleiche. Und was hat Albert Einstein gesagt? Wir machen immer das Gleiche und hoffen, dass wir ein anderes Ergebnis erwarten.
Ja.
Ja, das ist wirklich er hat es, glaube ich, so genannt, das ist der Wahnsinn eigentlich, ne?
Ja, klar. Also ich glaube, so hat er es auch beschrieben. Es ist Wahnsinn zu glauben, wenn man immer mit den gleichen Mitteln andere Ergebnisse erwartet. Irgendwie so in der
Art,
ich suche den Spruch raus, wir verlinken den mal. Ja, unglaublich.
Gut, so. Aber jetzt gibt es die Abnehmpille und die wird ja für viele auch interessant sein. Und ja, viele haben auch Angst vor Spritzen. Die sagen, Mensch, so eine Abnehmpille, die kommt jetzt für mich dann in Frage. Und die sind ja jetzt gerade auch in den Zulassungsprozessen. Eine ist schon zugelassen, das ist die von Novo Nordisk, die heißt Rybelsus Und jetzt kommen so die nächsten, die jetzt nachziehen, weil natürlich alle, die diesen Wirkstoff Semaglutid, wir haben den ja schon mal genauer erklärt, auch in einem Podcast, ich weiß nicht genau, welche Episode das war, aber da haben wir es genauer beschrieben, was Semaglutid ist. Und das können wir hier auch noch mal kurz wiederholen. Also diese Pillen werden jetzt nach und nach zugelassen und ich gebe dem Ganzen noch 1 bis 1,5 Jahre und dann werden wir 4, 5, 6 verschiedene Pillen haben von verschiedensten Pharmafirmen.
Glaube ich auch. Lass uns mal reingehen, bevor wir in die Wirkstoffe gehen. Was macht diese Pille eigentlich, beziehungsweise die Spritze? Und wird ganz, ganz viel immer über GLP-1 gesprochen, GLP-1-Antagonisten und sowas. Was ist, Jens, was ist GLP-1 für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die auch unsere Folge, weil die ist schon ein bisschen her, zu dieser Fettwegspritze haben wir es damals genannt, also zu dieser Abnehmspritze. Ich glaube, den Podcast haben wir schon 2024 aufgenommen, als die gerade so in aller Munde kamen. Da haben wir es auch nochmal erklärt, aber es gibt ja auch viele neue Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist eigentlich GLP-1?
Vielleicht vorneweg, Rezeptoragonist, Rezeptorantagonist, das ist ein Unterschied. Du kennst das noch aus der Physiologie. Agonist ist jetzt der Bizeps, der anspannt, und der Antagonist ist der Gegenspieler. Das wäre in diesem Fall der Trizeps. Genau. Und so ist es hier eben auch. Es gibt einen Agonisten, der reizt einen bestimmten Rezeptor. Wenn dieser Rezeptor dann aktiviert wird, dann wird eben dieser Mechanismus ausgelöst. Und ein Antagonist wäre, wenn dieser Rezeptor blockiert werden würde, dann würde diese Wirkung nicht stattfinden. Das kennen viele von Blutdrucksenker, ja, die dann eben den Beta-Rezeptor am Herz-Kreislauf-System, an der Herzmuskulatur dann blockieren und damit kann dann eben die Herzfrequenz nicht so hochgefahren werden. Und hier ist es eben kein Rezeptor-Antagonist, sondern es ist ein Rezeptor-Agonist. Das heißt, es dockt sozusagen die Rezeptoren an und sorgt dafür, dass diese Wirkung stattfindet. Und diese Wirkung ist eine ganz natürliche Wirkung, denn GLP-1 ist ein Hormon, was im Darm gebaut wird. Und dieses GLP-1 hat sehr viele unterschiedliche Wirkmechanismen, biochemische Wirkmechanismen. Aber der wesentliche Punkt ist eben, dass es das Sättigungssignal und ja, das Sättigungssignal imitiert und damit sozusagen diesen Hungerstoffwechsel herunterfährt. Ja, also man hat auf Plattdeutsch gesagt, nicht mehr so viel Appetit. Und dadurch sinkt natürlich dann die Nahrungsaufnahmefrequenz, dadurch sinkt die Nahrungsaufnahmemenge und es sinkt auch natürlich die Lust auf Nahrung. Das heißt, ich habe also nicht ständig, sitze jetzt am Schreibtisch und futter von morgens bis abends irgendwelche Süßigkeiten, beginnend mit dem Frühstück, dann Zwischenmahlzeiten, hier ein kleiner Espresso mit Zucker. Da ein bisschen Schokolade und dann nachmittags hat jemand Geburtstag und hat Kuchen mitgebracht. Ja, dann wird da Kuchen gegessen und genau, und so geht das dann den ganzen Tag im Prinzip so durch.
Aber Jens, jetzt muss ich gerade unterbrechen. Ne? Jetzt hab ich da eine Frage zu. Genau an der Stelle. Und zwar, du hast ja gerade gesagt, das ist ein natürliches Hormon, das bei uns im Darm vorkommt. Ne? Wenn es natürlich ist, warum muss ich das denn jetzt mit einer Pille oder mit einer Spritze noch zusätzlich aufnehmen? Also wenn es das Sättigungsgefühl doch reguliert, habe ich davon nicht genug? Also produziert mein Körper nicht genug oder deiner und oder bei anderen, wenn.
Ja, weil das liegt an diesen Rezeptoren, weil diese Rezeptoren können über- oder unterstimuliert sein. Und je nachdem, wie diese Rezeptoren dann funktionieren, kann man sehr leicht am Insulinrezeptor klar machen. Also wenn der Insulinrezeptor funktioniert, ja, dann dockt Insulin an den Rezeptor an und die Energie wird in die Zellen eingeführt. Sonst würde sich diese Türen nicht öffnen für Energiesubstrate. Ja, also Insulin dockt an. Insulin sorgt dafür, dass eine Tür aufgeht und durch diese Tür kommen dann diese Glukosemoleküle beispielsweise, also Einfachzucker, Glukose, dann in die Körperzellen. Und hier ist es eben so, dass dadurch bestimmte nervale und endokrinologische Prozesse stimuliert werden durch die Aktivierung dieses Rezeptors. Und wenn dieser Rezeptor eben unempfindlich wird, dann Ja, dann werden diese Mechanismen eben nicht mehr weitergeleitet, nicht mehr in dieser Menge weitergeleitet. Dann versucht der Körper immer da ein bisschen gegenzusteuern, indem er dann noch mehr Hormon produziert. Aber irgendwann klappt das nicht mehr. Kennen wir auch zum Beispiel von der Leptinresistenz, die spielt da auch mit rein bei diesem GLP-1-Thema. Denn Leptin ist ein Rezeptor im Gehirn am Hypothalamus, wodurch wir auch das Sättigungssignal wahrnehmen. Wenn wir allerdings so viel Leptin produzieren, und das Leptin kommt aus dem Bauchgewebe, also aus den Fettzellen im Bauchraum, wenn wir dann zu viel Leptin produzieren, ja, dann wird dieser Rezeptor immer unempfindlicher und wir nehmen dann das Sättigungssignal nicht mehr wahr. So, und das führt eben dann dazu, dass man immer Hunger hat, immer Heißhunger bekommt und dass man dann überkompensatorisch viele Kalorien isst. Und GLP-1 spielt in dieser ganzen Kaskade Hunger, Sättigung, Magenentleerung und so weiter, spielt hier eine ganz, ganz gravierende Rolle. Und da setzt eben genau dieser Agonist ein, nämlich kein Antagonist, also es wird nicht blockiert, sondern es wird stimuliert, dass eben dieser Hunger nicht permanent ausgelöst wird. Ja, also man könnte das jetzt beschreiben wie so eine Bremse. Ja, die Pille tritt sozusagen auf die Bremse.
Super, danke für die Erklärung. Also es macht es nochmal, glaube ich, klarer auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörerinnen. Jetzt gibt es die Spritze und jetzt kommt die Pille. Du hast eben schon gesagt, ja, manche haben ein bisschen Angst vor der Spritze oder sowas, sich die auch selber zu spritzen. Man muss sie sich ja selber in den Bauch spritzen und so die Pille einzunehmen. Gibt es denn sonst noch Vorteile von der Pille oder gibt es Vor- oder Nachteile oder ist das im Prinzip gleich zu sehen.
Na, ist natürlich nie gleich, wenn du was direkt IV reingibst oder wenn du das oral nimmst. Oral hat ja immer das Problem, es muss ja aufgenommen werden. So, und das ist eben bei dieser Pille auch das Problem gewesen. Sonst hätte man die Pille vielleicht schon früher erfunden, weil man brauchte hier einen Resorptionsverstärker. Was bedeutet das? Man braucht also ein Mittel, sage ich jetzt mal vereinfacht ausgedrückt, was dann die Permeabilität im Magen und im Darm, also da, wo wir Nährstoffe aufnehmen, die erhöht. Dadurch gehen sozusagen die Türen auf und diese Substrate, diese Substanzen können dann schneller in unsere Blutgefäße übertreten. Ja? Das findet hier nicht hauptsächlich im Dünndarm, wo wir die meisten Nährstoffe aufnehmen, sondern vor allen Dingen im Magen statt. So, und der Magen wird sozusagen, die Magenwand wird permeabler, das heißt durchlässiger. Und damit es durchlässiger wird, brauchen wir eben so einen Resorptionsverstärker. So, und da fängt für mich das Thema eben an, wo ich denke, was wissen wir hier über die Langzeitwirkungen? Ja?
Vor allen Dingen, weil auch dieser Resorptionsverstärker, da habe ich jetzt auch mal ein bisschen nachgelesen, der erhöht ja auch den pH-Wert im Magen. Und damit überhaupt das durch die Magenwand oder durch die Magenschleimhautwand aufgenommen werden kann. Weil ansonsten würde eine Pille direkt von der Magensäure direkt quasi unschädlich gemacht.
Ja, das macht so ein pH-Shift. Also es gibt noch ein paar andere Wirkmechanismen, aber ein Wirkmechanismus ist eben dieser pH-Shift, also diese Veränderung des pH-Werts, das ist einer der Faktoren, warum das eben durchlässiger wird. Dieses Präparat oder dieser Resorptionsverstärker, der heißt SNAC oder SNAC, wie auch immer man den aussprechen will, also SNAC abgekürzt, ist ein biochemisches Molekül oder ein chemisches Molekül, was ich kaum aussprechen kann. Natrium N82-Hydroxybenzolaminocaprilat. Und dieses Natrium N82-Hydroxybenzolaminocaprilat wird dieser Pille beigemischt, damit eben genau das passiert und dann diese Wirksubstanz, das Semaglutid, ja, dann auch tatsächlich aufgenommen wird. Ansonsten hätte man das Problem, dass eben Semaglutid sehr schlecht aufgenommen wird. Das kennen wir ja auch von Nährstoffen, die teilweise schlecht aufgenommen werden. Und dann würden wir ja teuren Stuhl produzieren. Dann wäre es praktisch für die Kloschüssel und nicht für die eigentliche Idee, die dahinter steht. Und naja, diese Resorptionsverstärker sind natürlich hier biochemisch, chemisch, wie auch immer zusammengebaut. Und darüber wissen wir eigentlich noch gar nicht so viel, was das dann letztendlich bedeutet, wenn wir Langzeitstudien hätten. Aber die haben wir nicht. Weil wir haben eine Zulassungsstudie. Ja, die heißt Oasis 4, hat nichts mit der gleichnamigen Musikgruppe zu tun. Und da hat man 25 Milligramm von dieser Semaglutid-Wirksubstanz über 64 Wochen gegeben. Und im Mittel, bei manchen ein bisschen mehr, bei manchen ein bisschen weniger, im Mittel hatte man dann 14% Reduktion von Körpergewicht. Das klingt jetzt erstmal nicht so wahnsinnig viel, aber im Mittel schon. Das heißt, es gab da ein paar Ausreißer nach oben und nach unten. Und in der Praxis sieht man ja auch, dass die Patienten relativ gut damit abnehmen. Das ist schon so. Ja, das funktioniert. Sagen wir mal so. Wir wissen nur nicht, was wir uns damit einkaufen. Langzeitwirkung. Weil wenn ich an so eine Permeabilität denke, dann denke ich zum Beispiel, gerade erwähnt, ein Buch über den Darm geschrieben, dann denke ich über den Leaky Gut nach. Ja, also produzieren wir hier sozusagen einen Leaky Magen? Fragezeichen? Weiß ich nicht. Könnte sein. So, und damit können wir uns natürlich auch Dinge wie zum Beispiel die Helicobacter Pylori-Infektion oder ähnliche Dinge, an die ich jetzt denke, dann vielleicht schneller ins Haus holen. Wir wissen es einfach noch nicht. Das wird dann die Zeit zeigen, weil auch hier nochmal für die Zuhörer und Zuschauer, ja nicht, aber Zuhörer und Zuhörerinnen, die Zulassungsstudie werden ja nicht über 5 Jahre durchgeführt, sondern die werden über einen bestimmten Zeitraum durchgeführt, über Wochen, manche über Monate, aber auch nicht viel länger. Und dann wird sozusagen ein Bruchstrich gezogen, dann wird geguckt, okay, was hat sich jetzt verbessert? Und diese Statistik wird dann eingereicht bei den Zulassungsstudien und die Behörden müssen dann entscheiden, ob das jetzt ausreicht, ob das Risikoprofil entsprechend gecheckt ist. Aber was diese Zulassungsbehörden nie checken können, das haben sie ja auch bei den Corona-Impfungen nicht checken können, ist, was die denn als Langzeitwirkung mitbringen. Das wissen wir einfach noch nicht.
Wir wissen nicht, was was diese Abnehmpille langfristig dann, was das mit sich bringt. Aber bei den
Ja, wir
Abnehm
wissen schon einiges. Wir wissen zum Beispiel aus Tierstudien, kann man jetzt nicht immer 100% übertragen, aber einige Magazine haben ja auch schon Alarm geschlagen. Ja, gut, Magazine schlagen immer Alarm, weil sie natürlich wollen, dass viele Leser auch die Artikel lesen. Aber es gibt eben Hinweise, ich sag mal vorsichtig, vorsichtige Hinweise, dass wir mit dieser Abnehmpille eben zum Beispiel unser Mikrobiom verändern. Ja, dass wir die Produktion von kurzkettigen Fettsäuren. Jetzt bin ich wieder beim Darm. Das ist nicht Magen, sondern das ist Dünndarm und vor allen Dingen Dickdarm. Kurzkettigen Fettsäuren, die Produktion, die wichtig ist, um antiinflammatorische Effekte im Darm auszulösen, dass die runtergehen durch diese durch diese Pille. Dann dass Entzündungsmarker im Darm ansteigen. Und es gibt auch Hinweise, dass sich der Blinddarm dadurch verkleinert. Das hat man jetzt im Tierversuch gefunden. Was das für eine Bedeutung hat, Fragezeichen. Auf jeden Fall sollten wir im Blick haben, was hier mittel- und langfristig damit passiert. Und vielleicht auch deshalb schlagen wir hier in diesem Podcast Alarm und sagen, okay, es ist vielleicht eine ganz gute Anschubfinanzierung in Anführungsstrichen. Das heißt, wir haben dadurch eine relativ schnelle Wirkung auf Körpergewicht, kommen hier mal sehr schnell 15, 20 Kilo runter. Aber, und den Zahn müssen wir jetzt heute wirklich in diesem Podcast ziehen, wir kommen nicht drum herum, dass wir unseren Lebensstil dann danach anpassen. Ja?
Darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Du sagtest ja langfristig jetzt auch, hast auch von Tierversuchen gesprochen, auch mit der Pille und mit den Stoffen. Aber von der Abnehmspritze wissen wir ja auch, dass es, du hast eben gesagt, es wirkt, ne? Die Leute verlieren ihr Gewicht, gar keine Frage. Aber wenn sie weiterhin in ihrem Leben nichts ändern, dann wird sich ja auch an ihrem Gewicht, wenn sie die Pille wieder abnehmen, wenn sie ihren Lebensstil nicht ändern, wird sich das wieder zurückändern. Also wenn man nicht seinen Lebensstil anpasst, und da können wir ja auch noch mal ein bisschen
Ja, aber lass uns ganz kurz bei dem Rebound-Effekt bleiben.
ja,
Da sprichst du eine
ja, ja.
wichtige Sache an. Ja, der Rebound-Effekt, das ist im Prinzip der Bumerang-Effekt. Ja, ich löse ein Problem dadurch, dass ich es ignoriere und den Bumerang einfach mal durch die Gegend schmeiße. Nur der kommt ja irgendwann zurück. Sondern häufig ist das Problem, was ich nicht löse, dann später größer als das Problem, was ich lösen konnte. So eine Meta-Analyse, die haben wir schon. Meta-Analyse ist eine Analyse von diversen Studien, die alle das gleiche untersucht haben oder in ähnlichen Studiendesigns waren und dann als Gesamtstudie nochmal statistisch ausgewertet werden. Die hat belegt, dass 8 Wochen nach dem Absetzen dieses Wirkstoffes, unabhängig davon, ob es jetzt oral oder über die Spritze in den Körper eingeführt wurde, dass dann die Gewichtszunahme wieder losgeht. Ja, dass dann praktisch der Bumerang zurückkommt und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir eigentlich damals angefangen haben. Das ist natürlich wieder genial, auch ein geniales Geschäftsmodell, in dem man dann einfach sagt, ja, wunderbar, dann musst du eben die Pille lebenslang nehmen, dann musst du Semaglutid lebenslang spritzen. Und das hat ja auch die Geschäftsführerin von Weight Watchers damals gesagt. Die hat mal im amerikanischen Fernsehen ein Interview gegeben und da hat man sie gefragt, naja, ihr Konzept mit diesem Punktezählen, viele kennen das vielleicht, viele Zuhörer haben es vielleicht auch schon mal ausprobiert, funktioniert ja nur so lange, wie die Leute Weight Watchers verfolgen. Und da hat die Geschäftsführerin gesagt, ja, genau. Solange die unser Konzept einkaufen, solange funktioniert es, weil wir disziplinieren die Leute durch dieses System. Und wenn sie damit aufhören, Rebound-Effekt, Bumerang-Effekt, dann kehrt das Thema wieder zurück. Das heißt, es hat sich nicht wirklich nachhaltig etwas geändert. Und diese Meta-Analyse hat eben auch gezeigt, ein Jahr nach Absetzen ist das ursprüngliche Körpergewicht wieder zurück. Ja, das heißt, wir haben hier zu tun mit einem Unterdrückungsprozess, aber nicht mit einem Veränderungsprozess.
Genau, weil die Medikamente, die verändern nämlich nicht dauerhaft die Ursache. Und die Ursache ist ja was ganz anderes. Wir bekämpfen das Symptom, den Bauchfett oder das Gewicht oder wie man immer das nennen will, und aber nicht die Ursache. Und das ist, wie immer bei uns im Podcast hier, der Lebensstil.
Und wir haben, Axel, ein ganz, ganz entscheidender Punkt, den wir hier unbedingt noch erwähnen müssen. Das ist nämlich, dass wir durch diese Unterdrückung des Hungergefühls, durch die Unterdrückung des Hungerstoffwechsels, zwar eine Abnahme an Körpergewicht, eine Abnahme auch ein bisschen an Körperfett bekommen, aber wir bekommen logischerweise auch eine Abnahme an Muskelsubstanz. So, und man kann sich ausmalen, wenn man sich jetzt ein bisschen auskennt, ja, Raubbau an der Muskulatur, schleichender Abbau von Muskulatur, dafür haben wir einen Fachbegriff, der heißt Sarkopenie. Ja, wenn es krankhafter Abbau ist, dann heißt es Kachexie, und wenn es ein schleichender Abbau ist, ist es die Sarkopenie. Die Sarkopenie, die wir im Alter entwickeln, wenn wir uns nicht mehr bewegen, wenn wir multimorbide sind, wenn wir im Rollstuhl sitzen oder mit einem Rollator durch die Gegend laufen, ja, wo wir unsere Muskulatur nicht mehr erhalten. Und 15 Kilogramm Körpergewichtverlust, was ja nicht selten durch die Pille oder eben die Spritze erfolgt, bedeutet bis zu 40% Abnahme der fettfreien Masse. Ja, also das, was nicht Körperfett ist, dazu gehört eben Muskulatur, dazu gehört Bindegewebe. Ja, das, was wir dringend brauchen. Und wenn du das Rad jetzt weiter spinnst, dann stellt sich die Frage, auch wieder gesellschaftlich, ja, wie viel Osteoporose-Patienten, wie viel Patienten mit Stürzen und mit Oberschenkel-Halsbrüchen und so weiter werden wir denn dadurch produzieren in den nächsten 10 bis 20 Jahren? Das heißt, unsere Politiker stehen wieder da, müssen wieder eine Rede nach der anderen schwingen, dass wir uns das ganze System nicht mehr leisten können. Und ja, weil wir nie an der Ursache ansetzen, nie.
Vor allen Dingen, das ist ja so eklatant, was du gerade gesagt hast, wie die Muskelmasse dann halt auch oder die fettfreie Masse abnimmt. Wenn man bedenkt, dass die Muskelmasse sich schon ab dem 30., 35. Lebensjahr, dass die langsam abnimmt. Das heißt, man muss halt ständig überhaupt was tun. Also die nimmt ab, ohne dass ich irgendwie eine Abnehmpille oder eine Abnehmspritze nehme. Das heißt, wir müssen etwas tun.
Da halte ich ein bisschen gegen. Warum? Weil das ein statistischer Wert ist. Das stimmt zwar, aber der Wert ist ja in einer sehr alten Gesellschaft und in einer degenerierten Gesellschaft. Das heißt, wir reden hier wir sprechen hier von Daten, die in einer schon vorerkrankten Gesellschaft erhoben werden. Wenn du dir aber eine Kohorte nimmst mit Menschen, die auch mit 60 noch Krafttraining machen, die mit 70 noch Krafttraining betreiben, die haben das nicht.
Ja, klar.
Ja?
Die haben
Das
die
heißt, es
genau.
ist nicht Biologie, dass wir mit 30 an fettfreier Masse abnehmen, sondern es ist der Lebensstil. Ja,
Genau.
wir werden einfach, sagen wir es einfach mal so, wie es ist, wir werden bequemer.
Wir werden
Ja?
bequemer. Ja.
Ja?
Und ich würde sagen, ich würde noch einen Schritt weiter gehen. Wir werden nicht bequemer, wir werden richtig faul. Wir werden faul. Wir tun nichts mehr. Wir tun gar nichts mehr.
Ja, und dieser Rollator, das ja, wie soll ich das nennen? Also das ist jetzt, da muss man von weg. Man muss von diesem Rollator weg. Ja, man muss auch wieder in der Lage sein zu gehen. Ich meine, du hast sie gerade in Sardinien gesehen, die 80, 90-Jährigen. Ja, die gehen halt in die Kneipe und Kneipe oder
Bah.
ja, in die Bar, genau. Das Wort hat mir gerade gefehlt und trinken da ihren Espresso, aber die fahren doch nicht mit dem Rollator hin.
Keinen
Ja?
einzigen
Und
gesehen,
die
ja.
sollen auch keinen Spitzensport mehr machen. Das wollen wir ja gar nicht. Ja, aber sie sollen doch noch diese typischen Alltagsaktivitäten sollen sie noch durchführen können. Weißt du, was meine Mutter gesagt hat vor ein paar Wochen mal zu mir? Meine Mutter hatte immer große Probleme so mit Knochen und mit Schmerzen und so weiter. Und da habe ich zu meiner Mutter mal gesagt, also wenn du wirklich was nachhaltig ändern willst, dann entscheide dich. Und wenn du dich entschieden hast, dann ruf mich an. Und dann rief sie mich irgendwann mal an und sagte, ja, Jens, was schlägst du denn vor? Was soll ich denn machen? Ich sage, hast du dich entschieden? Ja, ich habe mich entschieden, was zu ändern. Okay. Ich sage, gut, dann machen wir jetzt einen Plan. Seitdem hat sie den halben Kühlschrank voller Supplemente. Und vor kurzem, als ich mal zu Besuch war, sagte sie mir, du Jens, mir tut überhaupt nichts mehr weh. Also mir ging es noch nie besser eigentlich. Ja? Klar, mit 30 geht es schon besser als mit 80, das ist keine Frage. Aber so die letzten 10, 20 Jahre Revue passieren lassen, ist sie sehr mobil, ja, kann alles tun und machen. Wir müssen nicht irgendwie Hilfestellung leisten, wie auch immer. Und ja, wenn man essentielle Nährstoffe tankt, wenn man sich jeden Tag bewegt, und ich spreche nicht von Sport, sondern ich spreche von Treppe rauf, runter gehen. Ich spreche von, meine Mutter geht zum Beispiel, da ist so ein Baggersee in der Nähe und da geht sie halt immer ihren Spaziergang drumherum. Ja? So, das muss man tun. Und was ich auch sehe, meine Mutter ist mal umgezogen vor ein paar Jahren in so eine neue Wohnsiedlung. Da sind sehr viele Senioren und die treffen sich jeden Morgen zum Kaffee trinken. Genau das, was du von Sardinien beschrieben hast. Ja? So, da ist jetzt Gemeinschaft. Vorher war sie ganz alleine, ja, musste dann, was weiß ich, immer welche Leute antelefonieren, damit sie überhaupt mal jemanden sieht und hört. So, und jetzt sind die da in so einer schönen Gemeinschaft und treffen sich halt. Ja, jeden Tag. Auf der Straße, hier ein bisschen Pläuschen. Da mal rübergehen und Kaffee trinken, ja. Und so eine Art, wie in Amerika nennt man das, glaube ich, Neighborhood Watch Area, ja. Also wo man so als Nachbarschaft zusammenhält. Und das schlägt unheimlich positiv aufs Gesundheitskonto.
Ja, das kann ich nur bestätigen, weil das sind wirklich auch Themen, die gerade in Sardinien, die dort auch täglich gelebt werden. Deshalb nochmal zusammengefasst, Jens, vielen Dank wieder heute für die große Expertise zur Abnehmpille. Aber zusammengefasst, wie fast in jedem Podcast, kümmert euch um euren Lebensstil. Und was du sagst, finde ich ganz, ganz wichtig. Trefft eine Entscheidung. Denn einen Rollator zu haben mit 75, 80, 85 ist nicht biologisch gegeben, sondern ihr könnt jeden Tag die Entscheidung treffen, das nicht zu wollen und so nicht zu leben mit einem Rollator, sondern ohne Rollator zu leben. Das ist eine Entscheidung, die ihr treffen müsst. Und dann braucht ihr auch keine Abnehmspritze und auch keine Abnehmpille.
Ob man sie treffen muss, ist eine andere Frage. Man darf sie treffen, so würde ich es mal formulieren. So, wenn man sie trifft, und das müssen wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erwähnen, das mit dem Körpergewicht, das funktioniert nicht von heute auf morgen. Und das ist ja auch der Erfolg von diesen Abnehmspritzen und den Abnehmpillen und alles, was da noch so kommt, dass das immer auch sofort anschlägt, wie so ein Antibiotikum. Ja? Und dann sehen die Leute Erfolge auf der Gewichtswaage. Aber die Gewichtswaage misst nicht die fettfreie Masse. Das heißt, wir haben das jetzt gerade gehört, bis zu 40% Abnahme der Muskelmasse oder der fettfreien Masse, ist nicht nur Muskelmasse, ja, das zahlt letztendlich auf das Morbiditätskonto ein. Das muss man hier ganz klipp und klar so sagen. Das heißt, wer also mit 70 am Rollator stehen will, der sollte mit 40 mit Semaglutid Pillen anfangen.
Okay, diesen Tipp wollen wir nicht weiter vertiefen, sondern einfach schaut auf euren Lebensstil, schaut auf eure Umgebung, schaut auf die Ursachen, wo kommt's her? Und dann, wenn ihr mögt, trefft die Entscheidung. Jens, vielen Dank für deine Expertise nochmal. Vielen Dank an euch da draußen wieder fürs Zuhören. Und wenn ihr weiter am Ball bleibt und bei uns hört, dann werdet ihr auch langfristig davon profitieren, von dem, was wir euch hier auch immer mitgeben und nicht die schnelle Lösung. Ihr merkt, wir sind nicht die schnelle Lösung, wir sind eher auf die Prävention und auf die langfristige Lösung ausgelegt. Und über Longevity werden wir auch nochmal berichten und auch nochmal einen Podcast machen. Und wie gesagt, bleibt dabei. Bleibt uns gewogen, macht ein bisschen Werbung für uns, lasst ein Like da in den Kommentaren und bleibt uns treu und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis in 2 Wochen. Bis dann, ciao, ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.